Ich möchte heute die Predigt von jemandem anders fortsetzen. Und mit ziemlich hoher Sicherheit wisst ihr nicht genau, wissen wir alle nicht genau, wie dieser Prediger heißt. Es war nur eine ganz kurze Predigt, wie er selbst gesagt hat. Er selbst, das war nicht die Einschätzung seiner Zuhörer. In jener Predigt ging es unter anderem darum, am Glauben festzuhalten. Am Glauben an einen Gott, der unsichtbar ist. Vorhin in der Kinderandacht ging es darum. An einen Gott, der unsichtbar ist. Aber um einen Glauben, der selber nicht unsichtbar ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und als er sich dann so allmählich dem Ende seiner Predigt genähert hat, hat er Namen aufgezählt, die wir kennen. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Josua, Rahab. Und dann schreibt er, wie viele andere wären noch zu nennen. Doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jephtha und David, von Samuel und den Propheten. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Inzwischen habt ihr das sicher erkannt, es sind Worte aus dem Hebräerbrief, der sich ja wie eine niedergeschriebene Predigt liest. Und dort, wo dem guten Mann die Zeit fortgeeilt ist, nehmen wir uns heute Morgen ein bisschen mehr Zeit und greifen uns eine Person heraus, die er nur so beiläufig im Vorübergehen erwähnt hat, ohne viele Einzelheiten zu sagen. Gideon. Man fragt sich schon, was sich Eltern denken, die ihrem Kind einen solchen Namen geben. Gideon. Einen sehr schönen Namen. Er bedeutet in etwa so viel wie Zertrümmerer. Dachten die Eltern des Jungen vielleicht daran, dass Israel gerade in Trümmern lag? Immerhin lebten sie zwar in dem Land, was Gott ihnen versprochen hatte, aber sie waren nicht die Herren in diesem Land, sondern die Midianiter. Und die Midianiter tyrannisierten sie, stahlen ihnen die Nahrung, versuchten sie quasi auszuhungern. Und Gott hatte das zugelassen, weil sein Volk angefangen hatte, so zu leben wie die Kanaaniter und sich längst angewöhnt hatte, deren Götter zu verehren, welche auf Namen hörten wie Baal oder Astarte. Nun, hören konnten diese Götter eigentlich nicht, aber man schrieb diesen Gottheiten Macht über den Kreislauf des Lebens zu. Und tatsächlich, das haben wir im Buch Richter schon gesehen, dreht sich das Leben der Menschen in jener Zeit im Kreis. 7 solche unheilvollen Zyklen kannst du im Buch Richter ausmachen. Sobald es dem Volk schlecht ging, riefen sie Gott um Hilfe. Ging es ihnen wieder gut, nachdem Gott einen Befreier, einen Richter geschickt hatte, waren die guten Vorsätze schnell vergessen. Ja, zu Anfang hatte eine Generation, nur eine Generation vergessen, dass es nicht reicht, für sich privat gläubig zu sein, sondern dass der Glaube weitergegeben werden muss. Nur eine Generation später wussten Menschen gar nicht mehr so richtig, wer Gott ist und was hinter seinen Verheißungen steckte. Warum hat Gott nun gerade Gideon aus dem Stamm Manasse als so einen Befreier berufen? Als die Nummer 5 nach Othniel, Ehud, Shamgar und Deborah. Hat er das gemacht, weil Gideon mutiger, weil er stärker, weil er klüger war als alle anderen? Eher nicht. Ja. Als Gottes himmlischer Bote in das Dorf kommt, wo Gideon wohnt, findet er ihn, mir scheint, unterhalb der Erdoberfläche, in einer Felsengrube, wo man eigentlich den Saft aus den Weintrauben auspresste. Da drosch der junge Mann Getreide. Normalerweise machte man das oben an der frischen Luft, wo der Wind die Spreu vom Weizen trennen kann. Aber nicht zu jenen Zeiten. Da musste die Weizenernte unter Tage im Verborgenen verarbeitet werden, sonst wäre sie in die Hände der Midianiter, der Feinde, gefallen. Gideon hatte Angst, wie alle anderen. Er fühlte sich bedroht, wie alle anderen. Und er glaubte auch nicht an baldige Rettung, wie die anderen auch nicht. Und er gehörte zum kleinsten Stamm des Volkes Israel und dort zu einer der kleinsten Gruppen von Kämpfern, von denen sich auch niemand traute zu kämpfen. Und er war auch noch der Jüngste in seiner Familie. Aus rein menschlicher Sicht, was hätte er machen können? Doch wir wissen, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Er spricht den Gideon an, als wäre er ein Sieger. Jahweh ist mit dir, du tapferer Held. Du wirst Gottes Volk anführen im Kampf gegen die Midianiter. Wenn du heute mal durch die YouTube-Kanäle scrollst, da findest du ganz schnell jemanden, der seinen Abonnenten immer wieder sagt, du schaffst es, glaube an dich. Stellt euch vor, solche Art von Ermutigung wäre das Maximum, was du jemals bekommen könntest. Wäre ein bisschen armselig, oder? Ich glaube, hier in Gottes Wort geht es um mehr als um pure Motivation. Hier lautet die Botschaft, der wahre Gott steht an deiner Seite und er sieht bereits etwas, das du noch nicht sehen kannst. Deshalb hat das Projekt nicht nur eine gewisse Chance auf Erfolg, wie bei einem bloßen Motivationscoaching, von Gott her steht die Ampel längst auf grün. Aber glauben wir, nicht an uns selbst, aber glauben wir, dass das stimmt, was Gott sagt und was er mit uns machen kann und dass es eben deshalb wahr werden kann. Das hat Gott schon oft so gemacht. Er sagt zu einer jungen Frau, die noch nie verheiratet war, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und einige Zeit später bringt sie den Retter der Welt zur Welt. Er nennt einen unscheinbaren Fischer mit dem Namen Petros, Felsen. Und nach einer recht abenteuerlichen, charakterlichen Entwicklung wird dieser Mensch zu einem Apostel, dessen Leben felsenfest auf Jesus gegründet ist. Was sieht Gott wohl in dir? Bestimmt nicht unbedingt das, was du siehst. Er sieht, ob du dich auch gerade irgendwo versteckst, obwohl du mit Gottes Hilfe so viel mehr tun könntest. Er sieht die Baustellen. Oh ja, und ich glaube, er zeigt sie uns auch auf. Aber Gott sieht auch schon, wie das aussieht, was mal stehen bleibt, wenn die Baustelle nicht mehr da sein wird. Er sieht Menschen, die eine Rolle in der Gemeinde ausüben, für die sie sich jetzt nicht geeignet halten. Er sieht Menschen, die ihre Identität als Nachfolger von Jesus Christus von dem her leiten, was er sagt. Nicht allein von dem, was Menschen sagen und was Menschen für machbar halten. Es kann auch eine interessante Übung sein, wenn du dir mal einen Menschen aus deinem Umfeld vorstellst. Jemanden, der vielleicht noch gar nicht glaubt oder jemand, bei dem du denkst, ach, wer weiß. Stell dir diesen Menschen mal kurz per Kopfkino so vor, wie es mal sein könnte. Stell dir vor, wie dieser Mensch das tut, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Wie er oder sie nicht länger schwach ist, sondern stark. Wie diese Person Probleme angeht, die unüberwindbar scheinen. Es müssen nicht gleich feindliche Heere in die Flucht geschlagen und der Löwen Rachen verschlossen werden. Kann so eine Vision Wirklichkeit werden? Nun, nur Gott kann das mit Sicherheit wissen. Wir aber dürfen wissen, dass es sich immer lohnt, Gott auch solche visionären Dinge im Fürbittgebet zu sagen. Unsere Geschichte mit Gideon, von der wir vorhin Auszüge aus dem 6. Kapitel gehört haben, die zieht sich noch ein bisschen länger hin als nur dieses 6. Kapitel. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Gideon gleich spontan gesagt hätte, okay, ich übernehme den Job. Nein, er will ein Zeichen haben. Er setzt dem Boten Gottes eine Mahlzeit vor, klingt lecker, Fladenbrot mit Fleisch und Bratensoße. Und der Engel weist ihn an, die Bratensoße dann noch drüber zu kippen und dann geht die gesamte feuchte Mahlzeit in Flammen auf. Und der Bote ist verschwunden. So was Ähnliches haben wir dann später auch nochmal beim Propheten Elia. Dort ist noch ein bisschen mehr Flüssigkeit im Spiel und auch da zeigt Gott etwas Übernatürliches, was allen Regeln der Chemie widerspricht. Jetzt hat Gideon sein Zeichen bekommen. Aber es genügt ihm nicht. Erinnert euch das an etwas? Gideon hat sich ja auch verschwommen an etwas erinnert, was er mal irgendwie gehört hat von früher. Da hat doch Gott so viele Wunder getan, als er die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Wo sind die Wunder jetzt? Fragt Gideon den Boten Gottes. Und ich glaube, dabei merkt er nicht, dass er den gleichen Zweifel an den Tag legt, wie einst seine Vorfahren auf ihrer Wüstenreise. Das war ja die Zeitperiode in Gottes Heilsgeschichte, wo Wunder häufiger passierten als sonst. Und gleichzeitig war es auch die Zeit, wo Millionen von Menschen trotzdem Gott immer wieder misstraut haben. Wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, ich würde ja glauben, wenn ich nur ein einziges Wunder sehe. Ich glaube, wir sehen anhand solcher Geschichten, wie diese Einstellung zu bewerten ist. Zeichen und Wunder helfen denen, die schon bereit sind zu glauben und nur noch mal eine kleine Hilfe brauchen. Aber Zeichen und Wunder ersetzen keinen Glauben. Aber immerhin ist Gideons Glaube schon an dem Punkt, dass er Gott einen Altar baut, aus Dankbarkeit dafür, dass er diese übernatürliche Begegnung überlebt hat. So erschrocken war er. Und ich finde es ganz interessant, der Herr hat Gideon gerade beauftragt, Oberbefehlshaber einer Armee zu werden, die es noch gar nicht gab. Er soll in den Kampf ziehen, er hat gerade einen riesigen Schrecken bekommen und jetzt baut er einen Altar und nennt ihn Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Er hat ihn gerade als Kämpfer berufen, er hatte gerade dieses Schockerlebnis und Gideon sagt, der Herr ist Frieden. Und das ist ein Gedanke, von dem wir auch schon im Neuen Testament wissen. Erinnert euch, dass der Herr Jesus mal zu seinen Jüngern sagte, in der Welt werdet ihr bedrängt sein. Aber dann sagt er auch, in mir werdet ihr Frieden haben. Ich habe die Welt überwunden. Und das sehen wir auch hier. Aber es liegt noch ein ganzes Stückchen Weg vor unserem Helden. Habt ihr auch manchmal so diese Momente, das Gefühl kommt hoch, wo ihr sagt, ihr müsstet was tun, was die Welt verändern kann. Als Christen haben wir ja auch den Auftrag von Jesus bekommen, die gute Botschaft in die Welt zu tragen. Andere denken nicht so sehr am Glaubenskontext, was weiß ich, man hört so Dinge wie, lasst uns das Klima retten, lasst uns was für die Umwelt tun. Aber der erste Schritt, der liegt oft dort, wo man ihn nicht vermutet, nämlich zu Hause. Da muss ich zuerst etwas verändern. So wie bei dem Teenie, welcher nach Hause kommt und sagt, wir müssen unbedingt was gegen Umweltverschmutzung tun, gegen den vielen Müll. Und seine Mutter sagt ganz cool, fang in deinem Zimmer an. Und Gott sagt zu Gideon etwas, das Gideon tun muss, bevor er gegen irgendwelche Midianiter da draußen zu Felde zieht. Er muss die Spuren des Götzendienstes in seiner eigenen Familie beseitigen. Und das ist kein leichter Schritt. Selbst heute gibt es Menschen, die aus Kulturen kommen, wo sie erst frei sind, die Hand des Herrn zu ergreifen, nachdem sie ihre Götzen ins Feuer geworfen haben. Gideon soll etwas tun, was irgendwie auch zu seinem Namen passt. Er soll die Götzen seines Vaterhauses zu Kleinholz hacken und als Feuerholz für ein Opfer benutzen, welches dann dem wahren Gott dargebracht wird. Merkt ihr, zumindest mir scheint es so, dass Gott schon viel früher wusste, lange vor dem Beginn dieser Geschichte, was Gideon, der Zertrümmerer, tun würde. Namen sind in der Bibel nicht so oft Zufall, wie man meint. Und Opfern, das ist ganz interessant, wir lesen manchmal über diese Details hinweg, weil uns diese Opfersysteme fremd sind. Opfern soll Gideon den Stier, nämlich den Stier aus der Herde seines Vaters, welcher genau 7 Jahre alt ist. Kann man denken, Gott mag die Zahl 7 sowieso in der Bibel, Das kann ein Grund sein, aber schaut nochmal an den Anfang der Gideon-Geschichte, Kapitel 6, Vers 1. Da stand, aber die Israeliten taten wieder, was böse vor ihrem Gott war. Da lieferte Yahweh sie den Midianitern aus, 7 Jahre lang. Dieses Brandopfer von einem Tier, welches genauso alt war, wie die Unterdrückung schon angedauert hatte, soll verdeutlichen, dass Gott jetzt ganze Hingabe gebührt. Nichts soll mehr übrig bleiben von all dem Murks, der in diesen 7 Jahren passiert ist. Und Gideon tut, was Gott verlangt. Aber doch nicht am helllichten Tag, oder? Sondern heimlich in der Nacht. Das erinnert uns auch an jemanden im Neuen Testament, den wir kennen. Da kommt ein Gelehrter namens Nikodemus heimlich zu Jesus und sagt, wir wissen eigentlich, dass du der Christus bist, denn niemand kann solche Zeichen tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Zahlreich sind die Menschen, die eigentlich wissen, was zu tun ist. Aber sie können es, wenn, dann nur heimlich tun. Mir ist gegen Ende der 90er Jahre ein Buch in die Hände gefallen, das ich auch gern mal verleihe, wenn es jemanden interessiert. Es wurde von einem volkskirchlichen Pastor geschrieben und beschreibt sein Ringen mit der Frage um die biblische Taufe. In dem Buch sagt er an einer Stelle, dass er von einigen Kollegen wusste, die ihre Babys nicht taufen ließen und von denen einige sich heimlich als Erwachsene taufen ließen. Die Angst vor beruflichen Konsequenzen ließ diesen Schritt in aller Öffentlichkeit eben nicht zu. Aber unser Herr Jesus hat selbst gesagt, dass auch die geheimsten Dinge einst ans Licht kommen werden. Je früher, umso besser. Niemand kann auf ewig ein heimlicher Nachfolger des Herrn Jesus bleiben. In unserer Geschichte geschah das schon am nächsten Morgen. Ich lese ein Stückchen. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und die Astarte dabei umgehauen und der zweite Stier war ein Brandopfer auf dem neu erbauten Altar. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, ward gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals zerbrochen und die Astarte daneben umgehauen hat. Puh, wärst du nicht auch erschrocken, wenn man dir solche Konsequenzen androht? Und würdest du nicht vor allem den Unmut derer fürchten, die dir am engsten am Herzen liegen, nämlich deine eigene Familie? Aber Gideon war bestimmt überrascht, dass ausgerechnet sein Vater Joas ihn in Schutz nimmt und die Antwort von Gideons Vater zeigt, dass auch er insgeheim den Unsinn dieser Baals-Anbetung längst eingesehen hat. Er sagt zu den Leuten des Dorfes, wollt ihr etwa den Baal verteidigen? Wollt ihr ihn vielleicht retten? Wenn ihr das tut, wird keiner von euch bis morgen früh am Leben bleiben. Wenn er wirklich ein Gott ist, soll er doch für sich selber für das Einreißen seines Altars rächen. Ich glaube, auch wir brauchen uns als Gemeinde nicht zu verstecken. Wir dürfen uns klar zu dem bekennen, was wir erkannt haben. Es wird manchmal Menschen verstoßen, manche werden aber auch erleichtert reagieren. Ich habe neulich an einem Gespräch teilnehmen dürfen, wo die Gesprächspartner den Wunsch nach klarerer Orientierung an Gottes Wort ausdrücklich formuliert haben. Ja, wer von der Norm abweicht, der bekommt ganz schnell ein Label aufgeklebt und wird in eine Schublade gesteckt. Das ist mit Gideon auch passiert. Er bekam fortan einen neuen Namen, nämlich Jerubbaal. Das heißt so viel wie Baal wird gegen ihn streiten. Was für ein Name. Jetzt lief er nicht mehr mit seinem göttlichen Namen herum, sondern mit der ständigen Erinnerung daran, dass alle irgendwie erwarteten, dass Baal sich an Gideon rächt. Gideon trug diesen Namen in der Geschichte übrigens bis zuletzt. Ein Zeichen dafür, dass Baal sich ziemlich viel Zeit mit seiner Rache gelassen hat. Eine Rache, die auch nie kam. Und auch jene, die von der religiösen Norm des Zeitgeistes abweichen, bekommen oft Namen, ne? Obwohl sie selber nur nach Christus benannt werden wollen. Und auch ihnen wird gedroht, wenn auch nicht gleich mit dem Tod, dann zumindest mit schiefen Blicken. Das muss man aushalten. Zurück zu Gideon. Eigentlich war die Sache doch jetzt klar. Er hatte den Auftrag, er hatte ihn verstanden, er hatte ein Zeichen erhalten und er hatte auch gesehen, dass ihm nichts von dem passierte, was die Leute dachten, nur weil er eben Gottes Willen tat. Aber er ist sich immer noch nicht sicher. In Richter 6, ab Vers 33, finden wir eine Zeremonie, mit der Gideon nach einer weiteren Bestätigung sucht. Und Gott gibt ihm auch noch diese Bestätigung, ein Stück Stoff, welches am Morgen einmal mit Tau benetzt ist und an einem anderen Morgen nicht, während der Erdboden drumherum genau andersherum bedeckt ist. Also das Tuch ist trocken, der Erdboden ist nass, dann ist das Tuch nass, dann ist der Erdboden trocken. Ich glaube, es war genau umgekehrt. Und das hat gläubige Menschen seit jeher fasziniert. Kann ich sowas auch mal ausprobieren? Manchmal nimmt es so Formen an wie, wenn der nächste Anruf von ihr ist, dann ist es Gottes Wille, dass ich sie heirate. Oder wenn vor dem Fastfood-Restaurant noch genau eine Parklücke frei ist, dann soll ich dort jetzt essen. Ziehen wir aus Geschichten wie diesen die richtigen Schlussfolgerungen? meine, Gideon hat Gott ja nicht gebeten, ihm zu offenbaren, was er tun sollte. Gott hatte ihm ja bereits geoffenbart, was er tun sollte. Aber irgendwie versuchte Gideon eine Garantie zu bekommen, dass der Gott, der zu ihm sprach, ihm den Sieg gewähren würde. Gideon suchte nach einer Bestätigung zu seinen Bedingungen und nicht zu denen Gottes. Und in der Tat, wenn man diese Zeremonie ganz genau anschaut, dann offenbart sie das Denken Kanaans noch tief in Gideon selber verankert ist. Der wollte eine Garantie, dass der Gott Israels größer ist als Baal. Wisst ihr, der Baal, das war der kanaanitische Gott des Gewitters, so eine Art Wettergott. Und es wird sogar angenommen, dass seine Tochter für den Tau verantwortlich ist. Und das ist in der Tat, da scheint was dran zu sein, denn das hebräische Wort für Tau heißt Tal und ist wahrscheinlich eine Anlehnung an den Namen von Baals Tochter, die Talai heißt. Gideon testet hier Gott, um zu sehen, ob er wirklich größer ist. Er hat schon gegen Baal gekämpft, ist aber immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass Baal nicht der wahre Gott ist. Er hat immer noch kanaanitisches Denken in seinem Kopf. Und Gott hat ja auch gesagt in seinem Gesetz, ne? Vielmehr Mose hat es damals gesagt, ne? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, wie du ihn bei Massa auf die Probe gestellt hast. Aber Gideon tut hier genau das. Er sagt in Vers 39, lass deinen Zorn nicht gegen mich entbrennen, lass mich nur noch einmal reden, bitte lass mich nur noch einmal mit diesem Vlies, mit diesem Stück Stoff testen. Und da verwendet er das gleiche Wort wie an der Stelle, wo Mose davor warnt, solche Tests zu machen. Die Frage ist, warum duldet Gott Gideons mangelnden Glauben? Warum antwortet er sogar auf diese Prüfungen? Warum bietet er dem Gideon später im 7. Kapitel sogar noch ein viertes Zeichen an? Und ich glaube, die einzige Antwort auf diese Fragen ist Gottes ungeheure Geduld, Bündnistreue und Gnade. Und dass Gott diese Eigenschaften hat, das soll uns heute nicht verleiten, Gott zu prüfen oder Zeichen zu verlangen. Ja, Gott ist geduldig mit dem, was noch mangelt. Aber die Botschaft lautet hier nicht, dass wir Gideon nachahmen sollen, ein Mann, der auf einer früheren Glaubensstufe stand als wir, sondern dass wir aus seinen Erfahrungen etwas über Gott und über uns selbst lernen sollen. Gott hat ja auch zu uns bereits durch Offenbarung gesprochen. Er hat sich zu allen Zeiten gewünscht, dass seine Kinder andere Gotteskinder heiraten, egal wer dich als nächstes anruft. Und er sagt uns, dass der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Womit wir ihn füttern, soll also nicht von einer leeren Parklücke abhängen. Brauchen wir dafür eine extra Bestätigung? Aber nun verlangt Gott von Gideon was total Komisches. Mach deine Armee mal kleiner. 32.000 Mann waren es, glaube ich. Das ist viel zu viel. Und es gibt mehrere Maßnahmen, wo Leute aussortiert nach Hause geschickt werden und am Ende verbleiben 300. Und die da übrig bleiben, haben mal nicht die besten Tischmanieren sozusagen. Zudem sind die Israeliten waffentechnisch weit unterlegen. Gott will den Sieg schenken, aber nicht so, dass alle denken, sie hätten das wiederum aus eigener Kraft geschafft. Ich will jetzt aus Zeitgründen gar nicht auf den genauen Kampfverlauf eingehen, außer, dass es dann gegen Ende, als die Midianiter besiegt und fortgejagt sind, eine Klage gegen Gideon gibt. Leute aus einem Nachbarstamm beschweren sich, weil sie nicht von Anfang an mitkämpfen durften. Ist das nicht interessant? Einst hatten sie alle Angst, aber zuletzt wünschen sie sich, dass sie alle von Anfang an Gott vertraut hätten und mitmachen hätten können. Na? Ja, und auch wir als Truppe, wir sind ja auch nicht sehr groß, oder? Auch unsere Zusammensetzung. Hast du dich je gefragt, warum Gott gerade ihn oder sie zur Gemeinde hinzugefügt hat? Und hier muss ich einfach Paulus zitieren, der das damals auch gesagt hat. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Seht euch doch einmal eure Berufung an, liebe Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das ausgewählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Nun, das mit dem Ruhm war zum Schluss und wir kommen langsam zum Schluss. Es war doch ein Problem für Gideon. Nach all diesen Erfolgen steht er plötzlich hoch im Kurs. Zwar lehnt er es mit sehr gut formulierten Worten ab, König über Israel zu werden. Er sagt, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll es nicht. Jahweh soll euer König sein. Aber am Ende gleicht Gideons Leben doch dem eines Königs. Er lässt sich reich beschenken, er betreibt viel Weiberei und er verfällt selber wieder in den Götzendienst. Einem seiner 70 Söhne, lasst euch die Zahl mal auf der Zunge zergehen, einem seiner 70 Söhne gibt er sogar den Namen Abimelech. Was heißt, mein Vater ist König. Ich denke, das Fazit aus der Geschichte ist, Gott kann mit einer unscheinbaren, bunt zusammengewürfelten Truppe unglaubliche Dinge tun. Er kann das aber vor allem gerade dort tun, wo nicht die Ausstrahlungskraft Einzelner maßgeblich ist, sondern wo man sich bewusst macht, von wem die Kraft kommt. Von unserem Vater im Himmel. Unser Vater ist König. Er ist König durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn Gott uns heute zuruft und sagt, Gott ist mit dir, du tapfere und mutige Gemeinde des Herrn, glauben wir das? Ich schließe mit einem visionär klingenden Wort aus dem Mund des Herrn Jesus, ursprünglich an die Gemeinde in Philadelphia. Da sagt er zu dieser Kleingemeinde, die sich vielleicht auch nicht viel zutraute, ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Amen.